Ja, herzlich willkommen zu Punkrockers Radio. Hier ist der Wolverine und ich begrüße euch zu Soundtrack of My Life. Dazu darf ich heute ganz herzlich den Alex Schwers als heutigen Gast begrüßen. Hallo Alex.
Hallo Wolverine.
Und zur Verstärkung habe ich außerdem noch den Peter Hesse dabei, der schon einige meiner Sendungen durch seine musikalische Expertise im Niveau doch deutlich gehoben hat. Namen Peter.
Wunderschönen guten Abend.
Ja, der Alex Schwers, der tanzt auf der einen oder anderen Punk-Hochzeit und so organisiert er zum Beispiel Festivals und spielt bei Slime, bei Eisenpimmel und bei weiteren Bands. Und seine Arbeit ist schon ziemlich auf Punk ausgerichtet. Und für uns wird er heute mal ein bisschen offenbaren, welche Musik ihn ja in den letzten Jahren so geprägt hat und die quasi mit dafür verantwortlich ist, was heute aus ihm geworden ist. So. Und dazu hat er uns 21 Songs und ebenso viele Geschichten mitgebracht.
21?
20.
Ja. War das 21?
Es waren 21 eigentlich und zwei Bonustracks.
Genau, wir gucken mal, wie wir durchkommen.
Ja, gucken einfach mal. Habe ich mich verzählt.
Um die 20 Songs, also ihr könnt gerne mitzählen. Und ebenso viele Geschichten. Und ja, wir freuen uns auf spannende rund 2 Stunden. Und da gibt es musikalisch jetzt nicht nur Punk, aber eben auch. Ja, und wenn ihr Fragen habt oder euch mit uns zu der Sendung austauschen wollt, dann könnt ihr in unseren Chat kommen. Geht dazu einfach auf punkrockers-radio.de und dann klickt auf den Chat-Button, gebt euch einen total coolen Namen und dann seid ihr mit dabei. So, genug der Worte, jetzt hören wir erstmal Musik. Und zwar den ersten Track aus Alex Schwers Soundtrack of My Life. Viel Spaß.
Ja, da haben wir direkt mit einem Song angefangen, der wenig mit Irokesen, Nieten, GBH oder Exploited zu tun hat, sondern eigentlich mehr an Bananas mit einer Moderation von Frank Zander erinnert oder Musikladen, Manfred Sexauer.
Oder an meine Oma.
Ja, oder an deine Oma. Was hat dich zu diesem Song gebracht?
Das ist tatsächlich so eine erste richtige musikalische Erinnerung, die ich habe, weil meine Oma damals die Single hatte von Midnight Dynamos und die lief dann auf Familienfesten auf dem Plattenspieler, damals noch irgendwie so ein Plastikteil, wo die Box im Deckel ist. Da lief dann halt diese Single rauf und runter. Und das fand ich voll geil. Ich glaube, die ist von 1980, da war ich dann 7. Da bin ich über Tische und Bänke gesprungen zu Midnight Dynamos. Dann hatte ich den Song irgendwie vergessen, jahrelang, und habe den, weiß nicht, vor 3-4 Jahren irgendwie nachts im Auto, im Radio gehört und da fiel mir ein, das war das damals, das war Midnight Dynamos. Das ist eigentlich meine erste ganz bewusste musikalische Erinnerung. Das erste Mal, dass ich gedacht habe, boah, ist das geil.
Guter Song.
Hätte schlimmer kommen können.
Als Einstieg, ich meine, die Jugendjahre, die sind ja nicht unbedingt geprägt von so herausragender Musik, aber gefällt mir.
Ja, danach ging es auch noch mal ein bisschen runter.
Ja, das hören wir jetzt. Sowas ankündigen oder sollen wir einfach...
Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was jetzt als nächstes da auf der Agenda steht.
Aber kommt als nächstes Dancing Queen. Großartig. Vielleicht, sonst erzählt vielleicht die Geschichte und danach kommt der Song.
Ja, jetzt kommt Dancing Queen von ABBA. Es ist einfach bis heute für mich einer der besten Songs, die je geschrieben wurden. Harmonisch, gesanglich, ich weiß nicht warum, ich liebe ABBA und Dancing Queen ist einfach ein riesengroßer Hit.
Es gab in der Punk-Szene auch sehr viele Bands, die sich schon an ABBA-Cover-Versionen versucht haben. Also fällt mir gerade ein, zum Beispiel Leatherface mit Eagle oder die schwedischen Biker-Rocker Leathernan haben mal Gimme, 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 You Man After Midnight gecovert. Gibt es eine liebste Coverversion, die dir gerade so einfällt aus dem Punkrock-Bereich?
Und zwar von dem Gitarristen der Georgia Satellites. Wie heißt der nochmal, der Typ? Dan Beard. Dan Beard hat mit seiner neuen Band, die Yayhoos, Dancing Queen gecovert in einer, ich würde fast sagen, Schweinerock-Version. Das ist tierisch gut.
Ja, wir hören jetzt erstmal das Original, aber Dancing Queen hier beim Soundtrack of My Life. Ja, AC/DC waren das, Touch Too Much und davor ABBA, Dancing Queen, also schöne bunte Mischung hier.
Ja. Folgende Frage, war Bon Scott für dich auch so eine Art australische Hans-Jürgen Zeltinger-Variante oder was fandst du an ihm besonders anziehend?
Aha.
Oder ausziehend?
Ausziehend, also Bon Scott ist einer von drei Männern dieser Erde, für die ich wahrscheinlich schwul geworden wäre. Sind aber alle drei tot, leider.
Nee, die anderen beiden?
Ja, Zeltinger halt, ne? Und, und Westernhagen, sage ich jetzt mal. Nee, keine Ahnung. Also Bon Scott ist es. Also ich mag nach wie vor den neuen nicht.
Der jetzt auch schon 30 Jahre am Ball ist.
Der Gag ist auch schon 30 Jahre. Der Gag ist so drüber mit dem neuen. Nee, also ich habe mal vor 10 Jahren ungefähr habe ich AC/DC mit neuem Sänger, damals noch brandneuer Sänger, da war er erst 20 Jahre dabei, in Müngersdorfer Stadion gesehen. Und das war total scheiße irgendwie. Also da ging echt nichts. Hat sich nichts
gerührt. Aber davon ab, Keith Richards und Mick Jagger nennen Ron Wood auch den neuen.
Ja, gut. Nee, aber innerhalb von einem Monat war ich bei den Original AC/DC im Müngersdorfer Stadion und in Siegen in irgendeiner Stadthalle bei einer AC/DC-Coverband. Hole Full of Love hießen die. Die nur Bon Scott-Ära-Songs gespielt hat mit einem super Sänger und astreine Band. Also wirklich so eine Band mit Liebe zum Detail. Und da habe ich gestanden, habe die Augen zugemacht. So, die haben mit Riff Raff angefangen, wie auf If You Want Blood, You Got It. Intro 1:1 nachgespielt hat, Coverband, ne? Aber eine gute. Und habe dann anderthalb Stunden mit Tränen in den Augen und Gänsehaut da gestanden. Innerhalb von einem Monat hatte ich diesen Effekt bei der Coverband und nicht bei den Originalen. Das ist doch, ja.
Und du hast ja auch selber schon gecovert, sagtest du gerade, ne?
Ja, also ja, okay, ich habe mal aus Spaß habe ich mal Gitarre gespielt und gesungen in einer Coverband mit dem tollen Namen Earth, Lake and Purple. Und da haben wir dann auch Touch Too Much gecovert, ja. Aber die Version hätte dir keine Gänsehaut verschafft.
Aber wenn wir hier bei deinen 20 Songs sind, die dein Leben verändert haben, warum ausgerechnet dieser an zweiter Stelle?
Also zu dem Song habe ich eine an dritter Stelle. Da war ja noch ABBA zwischen.
Ah ja, Entschuldigung.
Aber ABBA ist einfach so ein, bei mir so ein Evergreen. Und Dancing Queen ist einfach ein wahnsinnig guter Song. Aber Touch Too Much ist eine besondere Geschichte. Und zwar war ich mal in einer Kur, da müsste ich so 9 oder 10 gewesen sein. Da war ich 6 Wochen von zu Hause weg. In Lindenberg im Allgäu. So eine Kinderfreizeit, Kur, Erholung. Und da hatte ein Zimmergenosse von mir eine Kassette mit. Da war, ich weiß nicht mehr, was da drauf war. Irgendwie nichts Besonderes, aber Touch Too Much war da drauf. Und das hat mich total angefixt, dieser Song. Das war einfach der Wahnsinn. Touch Too Much. Ich wusste nicht, wie die Band heißt zu der Zeit und so, aber das war einfach rundum Hammer.
Finde ich sehr lustig, weil ich war auch mal auf so einer nicht Freizeit, sondern Kur. Wahrscheinlich war ich da genauso alt wie du und da war auch, da wurde dann irgendwie, war da ein Disco oder was mit den Kiddies und da lief We Will Rock You von Queen und das wäre wahrscheinlich ein Song, der in meinen Soundtrack hören würde. Ja. Das ist schon lustig,
wie
Kinder verschickt werden.
Kinder-Rock'n'Roll-Verschickung.
Ja. Wenn du ein Mitglied als größtes AC/DC-Mitglied stilisieren müsstest, welches wäre das?
Ganz klar Bon Scott. Also, ich meine, Phil Rudd in allen Ehren. Ich als Drummer bin natürlich auch Phil Rudd-Verehrer wegen der Schlichtheit und dem Groove und so. Aber es ist dann letztendlich doch immer der Sänger, der es genial macht.
Ja. Im Chat wurde gerade gefragt, wie hieß die Band, deine Coverband?
Earth, Lake and Purple.
Okay. Hier wurde gesagt, Deep, Amazon and Fire. Also jetzt hier, genau, wie ist das mit den Fragen an der Schwerst? Ja klar, ihr könnt Fragen stellen.
Raus mit den Fragen.
Genau, und in der Zwischenzeit, wo ihr euch Fragen überlegt, hören wir erstmal wieder ein bisschen Musik.
Ja.
Jetzt kommen wir hier zum etwas anderen Stil, Grandmaster Flash.
Hammer.
Hören wir erstmal den Song und dann erzählst du was dazu.
Ja.
Machen wir genau so.
Ja, Die Nummer an sich ist 7 Minuten lang. Da können wir jetzt mal kurz ausfaden oder das noch so leicht im Hintergrund laufen lassen. Denn der Alex hat gerade was ganz Besonderes erzählt. Du warst gerade in Spanien, hast mit einer Band da unter besonderen Umständen was aufgenommen. Erklär das nochmal kurz.
Also, wir waren in Andalusien, in Bergen, in so einer Jagdhütte auf 1400 Meter Höhe, ne? Im Nirgendwo. Nicht mit einer Band, sondern mit, also mit keiner bestehenden Band, sondern mit so einer losen Ansammlung verschiedener Musiker.
So ein All-Star-Teil quasi.
Ja, All-Star ist irgendwie ein doofes Wort. So. Aber halt Leute, die ich geil finde, so, ja. Die ich kenne über den deutschen Punkrock und die mir irgendwie am Herzen liegen. Das war der Peter von Hass, der Klaus von Knochenfabrik und Chefdenker, der Heiko, der bei Nena spielt. Im Moment, glaube ich, spielt er gar nicht da. Und bei Bonsai Kitten und der Fratz, früher Used to Abuse und Hulk Records, Vizo und so. Und da sind wir da hingefahren und haben Songs gemacht. Und das war halt ziemlich geil. Das Ganze wird so eine Platte mit verschiedenen Gästen, die ich seit 1,5 Jahren mache. Und ein Gast in einem anderen Song ist Grandmaster Flash.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist der Wahnsinn.
Wie bist du aber da? Nicht reingesampelt, sondern er hat wirklich für euch.
Er hat bei mir im Auto nach seinem Konzert in meinem Mikrofon reingerappt.
Das Konzert war wo?
In Köln.
Ach so. Ja. Er hat ja auch irgendwann in Dortmund mal aufgelegt, im Westfalenpark.
Ah ja, kann sein. Ja. Total netter Typ. So,
und ja, wie ist das zustande gekommen, dass er bei dir im Auto war?
Ich habe ihn gefragt vorher und bin dann dahin, habe mein Studio im Auto aufgebaut und dann hat er das gemacht und das war alles total cool.
Super.
Ja, geiler Typ. Und ich hatte Herzrasen, weil Grandmaster Flash ist mittlerweile ein alter Mann, ne? Aber irgendwie...
Wie alt ungefähr?
Boah, schwer zu schätzen, aber Mitte 60 wird er sein, oder? Aber oder 60? Naja, wann hat er. Ja, nee, 60. 60 rum.
Aber du kannst ja einfach auch nicht in Köln ins E-Werk oder ins Palladium
gehen. Nee, das ist nicht so, dass Grandmaster Flash in Köln so ein E-Werk voll macht. Der hat in der Werkstatt gespielt.
Ach du Liebe.
Da waren irgendwie 250 Leute. Ne? Also, das ist halt eine Legende und so, aber da gehen nicht mehr viele hin. So.
Aber er hat es in deinem Soundtrack hat er es geschafft. Und jetzt auch.
Ja, da hat er es geschafft. Ja, mach.
Und das Album, gibt es da schon irgendwelche Veröffentlichungsdaten? Oder
nee, also ursprünglich waren geplant, 5 Songs fertig zu machen in Spanien. Daraus sind 10 geworden. Also das beschleunigt jetzt die Veröffentlichung enorm. So, aber ich mache jetzt mal so weiter. Und dann denke ich, ist das Mitte nächsten Jahres fertig.
Und unter welchem Titel läuft das dann?
Ist
das dann
der Schwers und Bekannte.
Okay. Ja. Aber um nochmal auf den eigentlichen Grund zu kommen, was hat dich damals als Heranwachsender oder Jugendlicher an diesem Grandmaster Flash Song so gekickt, als der in die Top 20 gekommen ist?
Das lief über Breakdance. Somit, das war ja 84, da war ich 11 und tierischer Breakdancer. Vizemeister in Gladbeck auch mal, im Rex-Kino. Und war irgendwie Grandmaster Flash nicht aktuell ein Breakdance-Hit, sondern das war was für Kenner. Das war damals ja schon, Oldschool würde ich jetzt nicht sagen, aber der hatte halt schon irgendwie 2-3 Jahre auf dem Buckel oder so und kam nicht aus der Breakdance-Welle, war aber trotzdem breakable. Musikalisch. Das war irgendwie halt total cool. So. Finde ich bis heute. Also Grandmaster Flash höre ich bis heute regelmäßig beim Spülen.
Ja. Und ganz kurz, es gab hier eine Frage im Chat, oder vielmehr 2 Fragen. Der Stocki schreibt, okay Alex, du bist ja sozusagen die Wanderhure unter den deutschen Schlagzeugern und trommelst ja sehr vielfältig. Klar, du lebst ja auch davon. 2 Fragen. Erstens, würdest du auch als Konzertschlagzeuger für Grönemeyer, Westernhagen oder auch Xavier Naidu trommeln? Und die 2. Frage, stimmt es, dass du früher für Ibo Schlagzeug gespielt hast?
Herzlichen Dank, Stocki, für diesen Hinweis. Das mit Ibo stimmt. Das weiß der Stocki auch. Ich weiß, dass er das weiß. Ich glaube, er wollte da.
Er wollte das
mir jetzt mal einen reinwürgen hier. Nein, das stimmt wirklich. Ibo ist halt Gladbecker gewesen, ne? Der ist ja tot. Und wir kannten uns und ich hatte eine Zeit lang für ihn Schlagzeug gespielt und ihm eine Band zusammengestellt und so. War eigentlich ein netter Typ, nur ein bisschen hohl.
Man kennt ja sonst aus Gladbeck nur hohle Gestalten, zum Beispiel Hans-Jürgen Rösner, Dieter Degowski,
ja.
Chris Boltendahl und Gräftiger.
Ja.
Alles keine besonders schlauen Menschen.
Nö. Diese Tradition möchte ich fortsetzen und indem ich sage, ja, ich würde für Xavier Naido Schlagzeug spielen. Nee, dat, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, mittlerweile würde ich nicht mehr alles machen. Vor ein paar Jahren hätte ich das gemacht, weil irgendwie Schlagzeug spielen ist das geringste Übel für mich immer gewesen. Also bevor ich Fenster einbaue oder Türen, ich war mal Schreiner auch mal, habe eine Lehre gemacht, hat es mir mehr Spaß gemacht, Schlagzeug zu spielen. Aber so mittlerweile so, nee, also jeden, alles würde ich da nicht machen. Es muss irgendwie, Ibo fand ich cool, der Bogen kann breit sein, es muss irgendwie provozieren, ne, in alle Richtungen, finde ich es geil, aber wenn es einfach nur scheiße ist, irgendwie, dann habe ich auch keinen Bock.
Ja, aber der Erz auf jeden Fall nicht in deine Top 20 geschafft
hier. Ibo?
Ibo.
Nee. So gerade verfehlt.
Aber wir sind, zumindest jetzt geht es weiter mit deutschsprachigen Interpreten, die zwar nicht Schlager sind. Ach nee, doch nicht. Hier ist noch vorher noch ein Hip-Hop-Song.
Jetzt kommt Rocksteady Crew.
Genau.
Das ist ja Breakdance pur. Da gab es früher so eine Platte Breakdance Sensation 84. Die hatte ich mir gekauft. Die war natürlich von 84 dann. Und die habe ich mir gekauft und rauf und runter gehört und das fand ich hammergeil. Und das ist der Hit.
Und wenn ich das irgendwie schaffe, den in die Playlist hier zu packen, dann... Ja, wir sind hier alle noch ganz außer Atem, weil wir hier eine kleine Breakdance...
Jetzt habe ich mir bei der Kopfpirouette einen blauen Fleck geholt.
Kann passieren. So ist das halt hier im Radio. Da muss man uns einen Einsatz zeigen. Schade, dass ihr das jetzt nicht sehen konntet. Aber also der Vize-Weltmeister von Gladbeck?
Oder? Ja, genau, im Breakdance. Vize-Gladbeck-Weltmeister im Breakdance. Ja. Ja, da haben irgendwie, glaube ich, 6 Leute teilgenommen oder so, ich weiß nicht mehr. Aber es war geil. Ich hatte auch so geile weiße Handschuhe, die habe ich mir beim Bestattungsinstitut geholt. Ja. Hammer, ey. Also die Breakdance war einfach geil.
Ja, also 84 haben alle anderen am Punk gehört und du hast Hip-Hop oder Rap oder...
Ja, ich bin ja ein bisschen zu jung, um so 70er Punk zu sein.
Ja.
Ich wusste 84 gar nicht, dass Punk existiert.
Oh, da war die erste Welle durch quasi?
Da war gerade Neue Deutsche Welle vorbei. Also Breakdance kam unmittelbar, als Neue Deutsche Welle abgeflacht ist. Und sogar Neue Deutsche Welle Trio habe ich registriert, fand ich geil. Nena fand ich auch geil. Aber Breakdance... war so richtig eine Welle für mich. Also da bin ich.
Ja, aber 84 war auch die große Zeit des Ami-Punk mit Black Flag, Husker Du, Youth Brigade und so
ja,
weiter.
Ja, ich war da 11,
84. Ja, selbst schuld.
Ja, ja.
wobei ich war 6, 7 Jahre älter und habe die trotzdem nicht gehört. Ich habe, was habe ich denn da gehört? Ich habe auch Punk gehört, aber nicht diesen Ami-Punk. Ich habe britische Sachen gehört, glaube ich.
Ja.
Aber jetzt gleich hat ein Edgar Wallace-Schauspieler aus den 60er Jahren einen großen Auftritt, der als Schauspieler eigentlich eher zweitrangig war, aber er ist ein Synchronsprecher geworden. Er heißt Michael Chevalier, hat unter anderem für Richard Widmark die Wildgänse kommen synchronisiert, aber besonders berühmt ist er geworden, dass er die deutsche Stimme von Charles Bronson war. Und damit wurde er auch von einem großen Hamburger beziehungsweise in Gronau geborenen Rocker gemietet und verpflichtet für einen Song, den Udo Lindenberg geschrieben hat, zu verfeinern. Auch Alt-Rock-Röhre Inga Rumpf und Ur-Komik-Legende Otto Walkes haben in diesem Lied jeweils einen Auftritt.
Viel Spaß. Ja, geiler Song. Also ja, ich meine, ich muss zugeben, ich bin kein Udo Lindenberg-Fan, anders
da,
als...
Da bist du der Einzige hier.
Ja, ich kriege auch gleich auf die Fresse beim nächsten Song, wenn ihr das nicht hört, aber ist schon stilvoll. Warum ist denn der in deiner Liste?
Das ist so ein... Ich glaube, da habe ich erst einmal gemerkt, also der Song ist ja uralt. Ist, glaube ich, von 76. Peter, du weißt das. Oder?
Der Chat weiß es.
Der Chat ja, weiß es. Von wann ist Ball pompös? Von wann ist die Platte?
76 würde ich jetzt auch sagen.
76 bis ja. 78 irgendwo?
Nee. 76.
Wahrscheinlich, ne? Ich habe das natürlich erst Jahre später dann gehört. Aber da, das ist so eine Musik, wo ich erst einmal gedacht habe, boah, deutsche Texte. Wow, kann man ja richtig was machen. Und der nächste Song, der jetzt kommt, das ist jetzt eigentlich ein bisschen peinlich so. Das ist.
Nee, aber bleib noch mal kurz bei Lindenberg. Was ist die Faszination? Du hast eben auch gerade schon mal kurz, als wir das Lied gehört haben, über die Aufnahmetechnik gesprochen. Also es ist ja nicht nur die Strahlkraft, was Udo für Lyrics hat, sondern da ist ja auch viel mehr dahinter. Auch,
ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich fand. Zu der Zeit, also diese ganze Orchestrierung, die er manchmal hatte, auf der Platte jetzt nicht so sehr, ne? Aber das war schon wirklich gut gemacht. Diese Geschichten, dieses Drumherum-Spielen um einen Text, einfach eine Geschichte zu schreiben, den Text zu singen und irgendwie Drumherum-Spielen. Jedes Schlagzeug-Break ist nicht irgendwie ein Break in eine Bridge oder in den Refrain oder hast du nicht gesehen, sondern so ein Break greift irgendwie in den Text. Das ist bei Udo einfach die Qualität. Da frage ich mich bis heute, wie ist sowas damals entstanden? Das war ja noch vor der Zeit, wo man am Computer einzelne Parts hin und her schieben konnte und dann sich überlegt hat, ach komm, ich spiele mal hier nochmal einen Break und den kleben wir dahin, der passt total gut hier in den Satz rein oder da ist eine Pause, da machen wir nochmal einen und so. Sondern da ging es ja wirklich noch darum, am Stück so einen Song aufzunehmen, wo vorher genau feststehen musste, was kommt wann, wie und wo. Und da war halt Udo unschlagbar.
Ich habe hier gerade gelesen, von 74 ist die Platte.
Von 74 sogar.
Wurde zumindest hier im
also geschrieben. Dann habe ich das wahrscheinlich 10 Jahre später erst zum ersten Mal gehört. Und bin trotzdem geflasht gewesen. Aber der nächste Song?
Ja, laut Wikipedia ist Ball pompös von 74.
Ja. Ah ja, interessant.
Vielen Dank.
Okay, danke.
Für alle, die sich wundern, warum ich hier komische Sachen erzähle, da sind Leute im Chat und da könnt ihr auch hinkommen. Kommt einfach auf unsere Website punkrockers-radio.de, klickt auf den Chat-Button, gebt euch einen Namen und dann könnt ihr auch ja, euch beteiligen, könnt uns unterstützen hier in der Recherche. Und,
chattet mit uns.
Könnt auch Fragen stellen.
Also laut meinem Wikipedia ist Ball pompös von 75, aber...
Ja gut, du hast ja auch eine alte Version von Wikipedia auf.
Nee, nee, 74 stimmt, alles klar.
Ja, Amazon sagt es auch und insofern.
Platz 3 in Media Control Charts eingestiegen und 48 Wochen in deutschen Media Control Charts drin gewesen. 48
Wochen?
Boah. Ja, aber es ist auch das Udo Lindenberg Album.
Ja, Moment, ich habe was sagen, gelesen oder? Mal. Die letzte Platte, Stark wie 2. Von Udo, ne? Ist die erfolgreichste Udo Lindenberg
Platte aller Zeiten. Also wenn nicht sogar noch die MTV noch einen draufgelegt hat.
Echt?
Die noch, also das kann man jetzt schlecht sagen, ne? Weil irgendwie Alben, die heute rauskommen, die stehen 2-3 Jahre im Handel und verkaufen dann immer wieder. Das muss man dann in 2-3 Jahren sehen. Aber ich denke, die MTV-Platte kann das einfach noch überholen. Da gibt es erst 2 Single-Auskopplungen. Da wird wahrscheinlich bei solchen Alben wird wahrscheinlich eine dritte und eine vierte folgen. Mhm. Und dann wird man nochmal, also das wird nochmal ordentlich pushen.
Bei Udo war es, ich meine, man hatte ihn ja abgeschrieben. Nach Wozu sind Kriege da irgendwann? So ging es mir so ein bisschen. So, ich habe nicht mehr, was heißt abgeschrieben? Ich mochte ihn immer, aber ich habe nicht mehr gedacht, dass da nochmal wirklich was kommt.
Er hat ja auch viele andere Baustellen gehabt. Ne?
Zum Beispiel Likörellen.
Likörellen oder er hat sich halt auch sehr um Hermann Hesse Nachwuchskünstler gekümmert und
Ich glaube, mit euch beiden mache ich mal eine Udo Lindenberg-Sondersendung.
Sechs Stunden.
Sonderzug.
Ich habe eine geile Anekdote zu Udo Lindenberg.
Okay.
Ich habe mal eine Band gehabt, die hieß Mofa Gang. Da habe ich auch Gitarre gespielt und gesungen.
Haben und übrigens einen Song auf dem Gunter Gabriel-Tributsampler Liebe Autos Abenteuer.
Das auch, ja. Und ungefähr zu der Zeit, wann war das? 2004.
Vier?
Das war das Jahr, wo ich diese Band hatte. Da hat Udo Lindenberg in der Grugerhalle in Essen gespielt, vor der großen Comeback-Geschichte. Also da waren damals 3000 Leute in der Grugerhalle oder so. Und da hat er irgendwie öffentlich aufgerufen, Support-Band-Suche. Und das war damals für uns, wäre es einfach geil gewesen, der Ritterschlag mit Udo. Und haben uns gedacht, wir machen jetzt eine super geile Bewerbung. Man musste sich bewerben, ne? Hatten aber noch nichts großartig aufgenommen, haben auf die Schnelle eine Demo aufgenommen, ein paar Fotos, und haben eine Snare-Drum genommen, eine alte, ein Fell abgeschraubt, die ganze Bewerbungsscheiße da rein gepackt, oben auf das Fell die Adresse geschrieben, Stimmschlüssel noch dran, an so einem Band mit aufgeklebt, so, dass man das Fell abschrauben kann, und haben die Snare dann zur Watz in Essen geschickt. Da sollten die Bewerbungen hin. Und Udo, Bertram Engel und irgendwie die Band da, Teile der Band, haben dann halt ausgewählt, wer Support machen darf. Und das Schlimmste war, wir sind es nicht geworden. Es wurden Lilly, die Frauenband, kennt ihr die noch? Lilly?
Nee.
So eine Kölner Mädels-Casting-Band.
Nee, nie gehört.
Die wurden es aber in der Watz in Essen, stand riesengroß, die originellste Bewerbung kam von der Mofa-Gang. So ein Riesentext. Bertram Engel hat sich tierisch gefreut über die Snare-Drum und bla bla bla. Und ich habe das gelesen und habe nur gedacht, fuck, ist das peinlich.
Jetzt wird es noch peinlicher, denn wir kommen mit dem peinlichsten Musiker, der in Deutschland rumläuft.
Ja,
er ist auch aus Hamburg und er kommt jetzt.
Nein, er ist aus Düsseldorf.
Er wohnt in Hamburg. Er wohnt aktuell in Hamburg.
Darf ich kurz die Geschichte dazu vorher erzählen, dann ist es nicht ganz so peinlich irgendwie? Oder hören wir erstmal?
Ich glaube, wir hören erst
mal. Ja, dann lass mal hören. Komm, lass hören.
Dann kannst du gleich abschmälern.
Jo.
Ja, Marius Müller-Westernhagen war das und den hören wir uns jetzt heute mal nicht zu ändern, aber es gibt halt eine Geschichte dazu. Und
ja, das ist natürlich echt harte Kost. Ich meine, der Typ ist der größte Wichser, der so rumläuft mittlerweile.
Ihr schrieb gerade schon einer, der Boris Becker der Musik, nur peinlich.
Ja, aber sowas von. Aber das war halt früher, hat er tatsächlich ein paar gute Platten gemacht. Und dieser Song da war so der erste, blödes Wort, aber der erste Anti-Bullen-Song, den ich in meinem Leben gehört habe. Ich habe da wirklich die Faust in der Tasche geballt mit 12. Und dann war ich irgendwie auf einem Konzert. Das war auch, glaube ich, so mit mein erstes großes Rockkonzert, Marius Müller-Westernhagen. So groß war das gar nicht. Da war der ja gerade auf dem Karrieretief.
Es fing locker an. Also die großen drei Alben waren natürlich Stinker, Sekt oder Selters und mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Dann noch irgendwie angefeuert von den Filmen wie Theo gegen
der Schneemann
und wie heißt denn noch da der Film, wo er den Fernfahrer spielt?
Theo gegen den Restwelt.
Ist das
Aufforderung zum Tanz? Ist der erste Teil.
Aufforderung zum Tanz gibt es noch, genau. Und ich glaube einfach, er hat diese Rolle des spröden Malocha-Typen als sein eigenes Leben empfunden und hat dann einfach gemerkt, das bin ja gar nicht ich. Ich bin ja sensibler Schauspieler von Künstlereltern und das passt ja gar nicht. Ich habe aus Verlegenheit eine Rolle angenommen, weil die erfolgreich war, habe die jetzt ein paar Jahre durchgespielt und kann das einfach nicht weiter in der Öffentlichkeit veräußern. Und hat dann nach seinem eigenen Leben gesucht und das Herz eines Boxers fand ich eigentlich auch von der Symbolik so stark, weil er steht vorne, hat die Boxhandschuhe an und hinten drauf liegt er am Boden in einer sehr klaren Schwarz-Weiß-Fotografie, also ähnlich wie Martin Scorsese das mit Raging Bull gemacht hat, diesen Boxerfilm. Und es gibt ja auch sehr viele nachdenkliche Texte auf diesem Album. Ne? Und danach kam ja Die Sonne so rot, was auch kein Erfolg war, mit Kralle Krawinkel an der Gitarre und noch weitere Versuche, bis er dann zur deutschen Einheit mit Freiheit zum absoluten Superstar geworden ist, mit Helmut Zerlett in der Band. Und was ich mich einfach auch denke, der Typ ist einfach, nimmt Images an, die er einfach nicht ausfüllen kann, wie ein Schauspieler, und ist einfach auf der Frage oder auf der fragenden Suche nach sich selber.
Gut, vielleicht laden wir den Oma ein, aber
nächste Woche.
Nächste Woche. So ein bisschen, man hat ja Musik gemocht und Musik wird einem ja versaut, wenn Menschen so scheiße sind. Und ich habe bei Westernhagen so ein bisschen den Eindruck, dass der totales Kalkül fährt, seit Jahren. Auch schon früher, er hatte diese Schlagerphase, er hat ja vorher 3 Schlagerplatten gemacht. Das erste Mal, Bittersüß, Ganz allein kriege ich nicht hin. Die erste Platte ist übrigens grandios, das erste Mal.
Die ist super grandios. Ja. Da spielt Peter Hässlein Gitarre, der in den 70er Jahren groß geworden ist, zuerst bei Lucifer's Friend, genau. in Hamburg, also die Led Zeppelin-Epigonen schlechthin. Ja. Und Peter Hässlein konnte damit nicht überleben und hatte Glück und ist später als James Last Gitarrist groß geworden und hat weite Teile der 70er Jahre in einer James Last Band gespielt.
Wow, nicht schlecht. Ja, irgendwie habe ich den Eindruck, dass Westernhagen eigentlich immer so aus Kalkül das gemacht hat, was den meisten Erfolg bringt. Die Sonne so rot, auf einmal fing er an mit Elektro, danach kam der absolute Tiefpunkt, Lausige Zeiten, eine grottenschlechte Platte.
So. Ich war nie
naja, die fielen in meine Zeit. Das sind ja Platten. Ich war da zum ersten Mal auf einem Rockkonzert, auf einem großen, 85 mit 12. Und da war das halt, da gab es ja nicht so viel und das kannte ich. Und da war deutschsprachige Musik, die irgendwie da schon schlecht war, aber er hatte halt ein paar gute Platten und dann ging es halt total bergab mit Freiheit und Halleluja und hast du nicht gesehen. Und dann, danach war dann vorbei. So, naja,
Westernhagen. Ja, immerhin.
Er hätte 1982 vom Baum fahren müssen, dann wäre es eine Legende geworden, sagen wir mal so.
Und er hat es immerhin in deinen Soundtrack geschafft.
Mit dem Song, weil dieser Song ist ja irgendwie ein Anti-Bullen-Song und ich fand's geil. Ja. Und dieses Thema habe ich ja hinterher auch noch einige Male aufgegriffen in meinem Leben und von daher denke ich mal, hat mich das schon geprägt irgendwie.
Ja, finde ich gut.
Wenn heute deine Kollegen von Slime zuhören, wie finden die das, dass du ausgerechnet einen Westernhagen-Song dabei hast? Was sagt Christian Mews dazu?
Das.
Habt ihr euch schon mal über Westernhagen unterhalten?
Ja, klar, auf jeden Fall. Das können die gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Also Udo Lindenberg ist sowieso Kontext, gemeinsamer Nenner. Bei Slime, als Hamburger Band und so. Ich meine, Udo, da kam da erst recht keiner vorbei. So, ne? Und da gab es auch mal eine Phase, wo die natürlich Udo abgelehnt haben. Aber im Großen und Ganzen ist Udo natürlich da schon eine Instanz. Und Westernhagen bis zum gewissen Punkt auch. Man darf nicht verachten, was der für die deutsche Rockmusik so gemacht hat. Okay. Naja, traurig, aber wahr.
So, jetzt haben wir wieder quasi einen musikalischen Bruch von deutschen Liedgut, geht es jetzt wieder weiter in Richtung Rock?
Ja, aber wenn jemand hier ist, dessen einzige Band mal Mofa Gang hieß, bleiben wir weiter bei Mofa Rock, würde ich sagen. Und da hören wir jetzt mal rein.
Ja! Ja! Also ich muss direkt mal vorwegnehmen, ich finde Iron Maiden zum Kotzen mittlerweile. Aber die ersten beiden Platten mit Paul Di'Anno am Gesang waren einfach tierischer Brüller.
Von wann ist der Song?
Das ist von 80. Okay. 1980, das ist die zweite Platte. Die erste, oder von 81 so.
Aber sind die erst später begegnet, oder?
Ja, das war nach dieser ganzen Breakdance-Arie und vor Punkrock. Da bin
aber schon zu dem Zeitpunkt, wo deine Schwester mit Chris Boltendahl bekannt war.
Ja, glaub schon.
Und an anderer Stelle hast du mir mal erzählt, deine Schwester hätte sich von Chris mal ein paar Platten ausgeliehen.
Nicht Maiden.
Ach so.
Nicht Maiden, die ist nicht dabei. Nee, nee. Das ist aber eine geile Geschichte. Und zwar wollte ich mit meinem damaligen Kumpel Dirk zum Geburtstag von meinem damaligen Kumpel oder auch heutigen Kumpel noch Miguel die härteste Rockplatte oder Heavy Metal, wir hatten davon gehört, dass es sowas gibt, kaufen, die es gibt, als Gag. Sind in Gladbeck in den Plattenladen Dresden gegangen, so ein total beschissener Laden, wo so eine topierte Tussi stand, die von Musik wirklich überhaupt keine Ahnung hatte. Das so ein rund aufgebautes Regal mit 500 Platten und das nannte sich dann halt Plattenladen. Ne? Gladbeck, da komme ich her. Und dann sind wir da hin, haben so ein bisschen geguckt, ah, da war da auch so ein Heavy-Metal-Fach. Da haben wir gedacht, oh, hart und so. Und dann sind wir zu ihr, weil wir wussten nicht so weiter, wir wussten ja nicht, was da so für Musik drauf ist, haben dann gesagt, wir suchen die härteste Platte, die es gibt. So, also richtig, da muss es einfach nur krachen, die soll total hart sein. Und dann meinte sie, ja, da kommt man mit. Blätterte so durchs Regal, hatte von Tut und Blasen keine Ahnung und nahm dann diese Maiden-Platte raus. Weil damals gab es ja schon Venom und so, ne? Da gab es ja schon irgendwie ganz andere Musik. Und dann, weil das Cover, da ist halt hier, wie heißt das, Monster Eddie oder so? Ja, da ist halt ein hartes Cover. Und da meinte sie halt, das ist jetzt die härteste Platte, die es gibt. Dann haben wir die mit nach Hause genommen, habe ich die zu Hause draufgeschmissen, habe gedacht, boah, jetzt geht's ab. Und dann war das total geil. Das hat einfach gerockt wie Scheiße so. Und dann habe ich die behalten. Ich habe die nicht weiter verschenkt. Die war als Geschenk geplant. Ich fand die so geil, ich konnte mich nicht trennen. Und finde Maiden, die ersten beiden Platten mit Paul Di'Anno seitdem, hammergeil. Und vor 2 Jahren war ich mal in Dienstlaken, wollte ich ein paar Flyer verteilen fürs Ruhrpott-Rodeo. Einfach habe ich gedacht, fährst mal dahin. So. Und da hat dann zufällig in so einem Bikerladen Paul Di'Anno gespielt, solo, mit seinem Iron Maiden-Set. Da waren 100 Leute, schätze ich mal. Und da habe ich gedacht, ey geil, da gehst du jetzt rein. So, jetzt bleibst du auch hier. Ja, da habe ich draußen mir eine geraucht, so, war noch ein bisschen früh. Irgendwann kam ein Ford Fiesta vorgefahren, da ging die Tür auf, dann kam so ein alter Mann mit tätowierter Glatze und Krücken raus. Und dann gucke ich, dann war das Paul Di'Anno.
Mit Krücken?
Ja, der hat irgendwie irgendwas am Bein. Und dann humpelte er an mir vorbei und oh, ich guckte ihn an und dann Begrüßung per Handschlag. Wir kennen uns jetzt nicht wirklich, ne? Aber einfach, irgendwie war der einfach voll am Start und dann ging das Konzert los. Und ich habe gedacht, was ist das denn jetzt? Der hatte so eine deutsche Backingband, irgendwie so Jüngelchen dabei. Die konnten aber ganz gut spielen, hat gepasst alles. Und der Typ hat einen abgezogen, hat 3 Songs gespielt und hat dann eine Ansage gemacht, Leute, das nächste Lied ist für alle Metal-Fans und Iron Maiden-Fans. Die meisten sind totale Vollhonks, Wanker und so. Also ich bin Punkrocker, so, und jetzt spielen wir erstmal Ramones. Und dann hat er irgendwie, hey ho, let's go, irgendwie mit seiner Band astrein runtergeledert. Danach ging es dann weiter mit alten Maiden-Songs. Das war das Konzert des Jahres. Zufällig da gelandet. Das war der Hammer.
Aber wenn er so Probleme mit dem Bein hat, sitzt er dann auf dem Barhocker?
Nee, der kam angehumpelt, ist vorne ans Mikrofon, ist auf dem Hinweg über eine Kabeltrommel gestolpert, noch hat sich fast auf die Fresse gelegt. Dann hat er irgendwie die Krücken so an Mikrofonständer angelehnt und ist dann 1,5 Stunden da stehen geblieben und nach dem Auftritt wieder mit den Krücken weggehumpelt.
In sein Ford Fiesta gestiegen und wieder abgehauen.
Ja, das war irgendwie seine Chauffeuse vom Hotel zum Laden oder so. Aber das war alles so gescheiterte Rockstar-Scheiße. Dieser ganze Auftritt, aber so geil, so dermaßen geil irgendwie. Ja, man hat
Musik,
richtig.
Musik war gut, oder?
Das war der Hammer. Der Typ singt nach wie vor, ist eine Instanz. Der kommt einfach sowas von authentisch rüber. Der ist wirklich einfach nur echt geil. Paul Di'Anno. Hätten Maiden den nicht rausgeschmissen, die haben ihn ja rausgeschmissen, weil er irgendwie ein bisschen zu viel gesoffen hat anscheinend. Hätten die den nicht rausgeschmissen, hätte er was draus werden können.
Eine große Blaupause für Iron Maiden hören wir jetzt, die auch in die Top 20 von Alex reingekommen sind. Und der Stefan fährt jetzt mal das Band ab. So, jetzt reden wir mal ein bisschen darüber. Ja, wir haben gerade den langen Song genutzt, um eine Raucherpause einzulegen.
Mit Fachgespräch. Fachblatt, Fachgespräch.
Das stammt vom Album Presence, was 1976 aufgenommen wurde. Sehr interessant, weil Robert Plant, der Sänger, einen schweren Autounfall auf der griechischen Insel Rhodos hatte,
und er musste die kompletten Songs im Rollstuhl einsingen. Oder man hört ja nur seine Kopfstimme, die sehr an, sag ich mal, an Geddy Lee erinnert.
Von Rush.
Und ja, jetzt erklärst du mal, was die besondere Anziehungskraft dieses Songs ist.
Also, erstmal hat Led Zeppelin eh eine besondere Anziehungskraft. Das ist irgendwie eine ganz besondere Band. Ich würde mal fast sagen, wenn ich mich für eine Band entscheiden müsste auf diesem Planeten, dann wäre es Led Zeppelin. Ist für den einen oder anderen schwer nachvollziehbar, aber Led Zeppelin sind einfach eine wahnsinnige Band gewesen. Und diese Platte, diese Präsenz ist nicht gerade die meistverkaufteste oder die Hitscheibe von Led Zeppelin, ist aber, ja, es, keine Platte wächst mehr als diese, würde ich sagen. Und für mich speziell, ich habe die irgendwie mal gekauft in Dorsten, da bin ich früher immer hingefahren mit dem Fahrrad, wenn ich Schule blau gemacht habe, zum Pop-Shop in Dorsten, der so in meiner Region aufgewachsen ist, kennt den bestimmt. Das war der bestsortierte Plattenladen. Das waren genau 11 Kilometer mit dem Fahrrad. Und immer wenn ich 17 Mark hatte, bin ich da hingefahren, habe mir eine Led Zeppelin-Platte gekauft, bis ich alle 9 hatte. Da war ich wahrscheinlich dann so 13 rum. Und die erste war Präsenz. Die habe ich mir gekauft, weil irgendeiner gesagt hat, hör dir das mal an, das ist geil. Und der Schlagzeuger ist geil. Und die habe ich dann gehört und es ist bis heute für mich die Platte mit dem besten Schlagzeug-Sound, die es gibt, bis heute.
Aber warum ausgerechnet dieser Song?
Und dieser Song, das kann ich eigentlich gar nicht erklären, das ist irgendwie so eine, so atmosphärisch, das ist irgendwie so, es fließt so dermaßen, der Song ist nicht greifbar, der Song hat kein Refrain, keine Strophe, keine Bridge, gar nichts, der fließt einfach und das Ganze irgendwie, ich glaube, 10 Minuten lang oder so, deswegen haben wir jetzt mal lieber ausgeblendet.
Also laut Wikipedia Amerika der drittlängste Song, den Led Zeppelin je komponiert haben.
Ja.
Ich habe das jetzt nicht an allen, also ich hab so eine Box, da sind alle Led Zeppelin Platten drauf und in Vorbereitung zu heute habe ich mir Presence aus meinem Auto angehört und ich habe einfach nur gedacht, als ich dieses Lied gehört habe, dieses Lied ist einfach die Blaupause für mindestens 15 Iron Maiden Songs.
Ja, und 7 Millionen andere Songs auch. Also dieses Lied ist zum Beispiel daran schuld, dass ich auf der nächsten Slime-Tour eine 24er Bassdrum spiele und keine 22er. Obwohl es eigentlich bei einer Band wie Slime, es passt nicht richtig, aber ich habe jetzt einfach gerade wieder Bock auf so ein bisschen Arbeit mit der großen Bassdrum und so ein bisschen Dynamik. Und dieses Ganze kommt bei mir eigentlich durch die Platte Präsenz. Die hat mich in Schlagzeuger-Hinsicht total geprägt.
An anderer Stelle hast du mir auch mal erzählt, dass gerade Christian Mews bei Slime auch total großer Rainbow-Fan ist. Was sind für dich die Bezugspunkte des 70er-Jahre-Hardrock, dass ihr euch auch darauf bezieht? Also was man ja auch zum Beispiel sehr an einer Slime-Platte wie Schweineherbst hört, würde ich jetzt mal sagen.
Die Bezugspunkte zum 70er-Hardrock, also es ist tatsächlich so, dass bei Slime, wenn wir zusammensitzen, gibt es den gemeinsamen Nenner, dass Led Zeppelin die beste Band der Welt ist. Das ist kein Scheiß. Das unterstützt auch, also ich am meisten. So. Aber so, 11 redet immer von der besten bis zweitbesten Band. Ich glaube, er ringt da noch zwischen AC/DC und Led Zeppelin. Und Christian Mews würde das auch unterschreiben. Aber jeder, das ist das Phänomenale an Led Zeppelin, jeder von Slime hat eine andere Begründung dafür. Und da gibt es keine andere Band, die so viele Begründungen vereint. Wenn man über AC/DC spricht, dann gibt es vielleicht 3 Begründungen. Irgendwie, was weiß ich, Bon Scott, der Minimalismus und die Hits. Und bei Led Zeppelin fängt es an beim Bassdrum-Sound, hört auf bei den Gitarren-Solos, die einfach Lieder im Lied sind. So, da gibt es einfach so viele Sichtweisen, warum diese Band jetzt gerade genial ist. So, das ist erstaunlich.
Wie kann man sich die Sichtweise von eurem Sänger vorstellen. Also gibt es, hat Dirk auch Vorlieben für Led Zeppelin?
Ja, aber Dirk findet Led Zeppelin am wenigsten genial, weil er auch wahrscheinlich am wenigsten Musiker ist in der Band. So, und weil Led Zeppelin nicht die greifbaren Hits haben. So, also deswegen findet Dirk Slade wahrscheinlich dann noch ein bisschen geiler.
Okay, wir kommen von Led Zeppelin, jetzt geht es ein bisschen mehr in Richtung Punkrock.
Jetzt, ja, danach ging das dann so ein bisschen los
mit Punkrock. Turbo Negro stehen.
Achso, das ist ja schon viel, viel später. Ja, Turbo Negro ist ja eigentlich wieder ein Rückverweis auf Led Zeppelin, weil dazwischen, also da stimmt die Chronologie jetzt nicht ganz, dazwischen kam jetzt so ein paar Jahre Punkrock, Gitarrensolo befreit und irgendwann kam 97 oder so, kamen Bands wie Turbo Negro, Helicopters, die mir ein Herzrasen bereitet haben, weil mal wieder einer ein Gitarrensolo gespielt hat.
Ja, dann ab damit. Ist das auf jeden Fall ein guter Übergang zum Punkrock. The Age of Pumperus. Ja, jetzt sind alle glücklich. Alle sind glücklich. Jetzt kommt endlich mal Punkrock. Nicht mehr diese ganze alte Scheiße, die keiner hören will.
Naja, alt, also neu ist es jetzt auch nicht, ne? Aber
stimmt. Das ist auch schon knapp 30 Jahre.
Ja, kann man bestimmt, ja.
Ja, ungefähr. Ja, aber es ist auf jeden Fall im Punkrock-Herz ist es noch neu. Und ja, jetzt geht es hier mal ein bisschen punkiger zur Sache und vielleicht erzählst du ein bisschen was ja, dazu.
Das war der Weg dahin bis da. Also jetzt ist ein bisschen durcheinander geraten. Turbo Negro wäre jetzt 10 Jahre später gekommen. Aber Dead Kennedys sind, ich würde sagen, so für mich dann die Punkrock-Initialzündung gewesen. In jeder Hinsicht. Also das hat mich dann echt geflasht. Da habe ich gedacht, Punk ist geil.
Zu Recht.
Zu Recht. Bis heute. Wir waren letztes Jahr mit Slime, mit Jello Biafra auf Tour. Und da habe ich echt gemerkt, also vorher hat Jello beim Ruhrpott Rodeo gespielt. Und eine Woche danach sind wir mit ihm auf Tour gegangen. Und da habe ich echt gemerkt, so, boah, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Also nicht so eine so eine Aufregung, dass ich jetzt diesen Typen mal endlich mal kennenlerne. Und das Geile, das Allergeilste war, ich habe einen guten Freund, der in Lünen wohnt, der eine Backline-Firma hat, der Robert von Gate to Hell. Der ist seit Jahren der persönliche Betreuer von Jello Biafra. Immer wenn Jello unterwegs ist, fährt Robert mit und macht auf der Bühne, regelt alles, klärt alles. Und wenn Jello in Europa unterwegs ist, dann kommt immer die Backline von Robert. Und so. Und ich war eine Woche vorm Ruhrpott-Rodeo bei Robert zu Hause und habe mit Jello gegrillt. Da habe ich ihn das erste Mal getroffen, weil da war die Jello Biafra Band, Guantanamo School of Medicine, die waren beim Robert, haben da geprobt, um dann von da die Tour zu starten. Ne? Und bin ich dahin zu Robert, um zu grillen. Und das war einfach irgendwie total geil, weil das lief so ab, dass Robert mich schon empfangen hat an der Tür.
Liegt denn da Fleisch auf dem Grill oder nur Maiskolben?
Nee, da lag Fleisch auf dem Grill. Obwohl Robert Vegetarier ist.
Und Yellow?
Das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr, was er genau gegessen hat. Aber Jello Biafra ist ein total netter, feiner Typ, aber ein sozial vollkommen unverträglicher Mensch. Das war so, dass Robert mir die Tür aufgemacht hat und meinte, komm rein. Oh, endlich jemand, mit dem man sich unterhalten kann. Und dann habe ich mich in die Runde gesetzt und Jello saß schon da vor Kopf und hat Selbstgespräche geführt und sinniert und überhaupt. Und die ganze Band ist stiften gegangen. Aber das ist überhaupt nicht negativ, weil der Typ ist einfach geil. Und der hat Robert kennt ihn halt wirklich. Er war auch mehrfach bei ihm zu Hause, hat da übernachtet und so. Jello hat eine wahnsinnig große Plattensammlung. Wirklich tausende von Platten. Weiß von jeder Platte genau, wer da spielt, auch deutsche Platten. Wir haben im Laufe der letzten 25 Jahre so viele alte deutsche Punkbands erzählt, wir kennen Jello Biafra, der hat uns 82 einen Brief geschrieben und wollte unsere neue Platte haben. Die Story habe ich erst einmal gehört bei Hass. Danach habe ich die gehört von den Upright Citizens, danach hat sie Elf mir erzählt von Slime. Dann habe ich sie noch gehört von Rajas von Razzia am Telefon, dass Jello auch Razzia-Fan ist, der hat damals geschrieben.
Ich habe die aber auch von holländischen Bands gehört, zum Beispiel von Tony von Lovslag, der früher bei BGK gespielt hat und Yellow war totaler Fan von BGK zum Beispiel.
Der war einfach mega interessiert und der hat alle angeschrieben, Anfang der 80er, schickt mir mal eure neue Platte und alle pellen sich da heute noch einen drauf, irgendwie, weil sie nicht wissen, von den anderen so wissen und so, ne? Ja, auf jeden Fall ist der Typ, der hat so, der ist ein bisschen wahnsinnig. Der hat so ein Riesengehirn, also Robert erzählt, der kauft sich jede Tageszeitung, schneidet sich Artikel aus und verarbeitet die in Ansagen, in Texten, hängt überall zu Hause dann Zeitungsartikel kombiniert und macht und tut. Der ist einfach ein extremer Mensch, also aber ein geiler Typ.
Also Genie und Wahnsinn,
genau,
sehr dicht beieinander.
Genau, ja. Das Ding ist es bei ihm.
Also bei früher bei den Dead Kennedys Platten waren ja auch häufig so meterdicke Booklets drin, zum Beispiel bei jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Vielleicht denkst du über den Namen nach und wir hören den nächsten
Fresh Song. Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Nein. Frankenchrist.
Mit der Hand.
Ah, wo Riot drauf ist.
Und Moon of a Marin.
Komm mal hier im Chat, Leute, ihr seid gefragt. Wie heißt die Platte mit der Hand?
Genau, und in der Zeit hören wir den nächsten Song.
Cool. Der wäre?
Der wäre DRI. Violent Specification. Ja. Viel Spaß.
Die Rotten Imbeciles.
Myrtle, Myrtle, Myrtle. Das Interessante an DRI war, dass sie auch damals einfach so komplett kompromisslos waren. Die sind zu Hause rausgeflogen, die haben halb auf der Straße gelebt. Was war für dich die Anziehungskraft an dieser Band? Welche Strahlkraft hatte das auf dich?
Das war die Zeit, wo ich mit meinen ersten Punkbands in irgendwelchen Kellern gehockt habe. Und da waren DRI die schnellsten. Und wir waren, ich kann mich erinnern, mit einer Band, da waren wir, die Band hieß Peeping Tom. Da waren wir zelten irgendwo. Ich war der Jüngste in der Band, da war ich 14. Die anderen
also
waren,
in Anlehnung an den Film mit Karl-Heinz Böhm in der Hauptrolle.
Den kenne ich nicht.
Ach so.
Das war einfach der Name der Band.
Es gibt einen Film aus den 60er Jahren vom britischen Regisseur Peeping Tom, wo jemand beobachtet, wie jemand live ermordet wird. Aha. Mit Karl-Heinz Böhm in der Hauptrolle.
Stimmt, mit dieser Kamera, ne, wo der immer mit dem Stativ
genau.
Die Frau nachmodelt. Den kenne ich nicht. Nee, also vielleicht hatte jemand anders aus der Band das im Hinterkopf oder so, aber bei mir war es nicht das.
Also Mike Patton hat ja später auch eine von seinen Bands so genannt.
Der hatte auch eine Band, die so hieß, ne?
Von Face and More.
Ja gut, wir waren er.
Okay.
Ja, und das war irgendwie die Geschichte, das war die schnellste Band, ich war der Jüngste. Zumindest einer war schon 18, weil einer hatte schon einen Führerschein und ein Auto. Und wir sind zelten gefahren. In Seppenrade waren wir zelten irgendwo im Wald. Einfach so, Aktion. Dann haben wir Zelte aufgebaut, einen Tisch aufgebaut mit Wodka und Orangensaft und so. Wollten uns richtig schön einsaufen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ich habe aber nicht geschnallt zu der Zeit, dass die anderen sich ihren Wodka verdünnen. Und habe die gleiche Menge immer, weil ich dachte, das ist alles okay so, pur getrunken. Und war nach einer halben Stunde dann natürlich raus aus der Party. Und da wurde mir am nächsten Tag erzählt, also die haben dann überlegt, ob sie mich dann ins Krankenhaus bringen, wegen Alkoholvergiftung und so. Ne? Und da wurde mir am nächsten Tag erzählt, dass ich auf dem Boden, über den Waldboden gekrochen bin und den ganzen Abend nur gesabbelt habe, ich will dir Ei hören, mach dir Ei an. Also hat es mich unheimlich beeindruckt. Das war auch wirklich so. Ich fand das irgendwie krass geil. Ja. Ich war jetzt vor einem Jahr im Zwischenfall in Bochum, habe mir DRI live angeguckt.
Da war Erst ich mal. Auch.
Da warst du auch?
Da haben wir uns gar nicht getroffen.
Da waren aber nicht viele Leute. Warum haben wir uns nicht gesehen? Wie fandst du das denn?
Ja, ich fand's eher trashig. Also ich fand's nicht wirklich gut, aber... ich habe da auch ein paar Leute getroffen. Ich bin auch unten in der Kneipe hängen geblieben, weil ich auch ein paar Leute getroffen habe, die ich auch schon länger nicht gesehen habe oder hatte. Ja. Und zum Beispiel den Keyboarder von Invincible Spirit oder so einen Plattenverkäufer vom Geldherr-Vertrieb, der komplette 80er Jahre im FZ West immer einen Plattenstand hatte, den ich auch ewig nicht gesehen hatte, den Carsten Meissner. Aber ich weiß nicht, also mir hat es nicht die Schuhe aufgemacht, sag ich mal so. Ne?
Also ich fand es dann ganz, ich fand es eher lustig eigentlich, ich fand es ganz amüsant, aber ich bin dann sogar 20 Minuten eher abgehauen.
Ich fand es super nett, so halt, ne?
Das muss über ein Jahr her sein, weil der Laden ist ja schon seit einem Jahr abgebrannt.
Das war ja kurz vor der, der Hinrichtung so.
Das war kurz vor dem Brand.
Ja. Ja. Auch schon ein Jahr her, meine Fresse.
Ist der Brand ist schon ein Jahr her wieder?
Ja, ja, das war im Anfang August, Ende August,
ja.
Anfang September.
Ja, das finde ich übrigens auch sehr schade für den Norbert. Sehr tragisch eigentlich.
Definitiv.
Ja.
Da kommen wir jetzt mal zu einer alten Deutsch-Punk-Legende.
Nicht Slime?
Nee, aber auch eine sehr wichtige Band. Den Song, den wir jetzt hören, der wurde sogar mal von Die Ärzte gecovert und hat dieser Band auch mal eine sehr hohe GEMA-Einspülung beschert. Peter Blümel konnte sich vielleicht einen Carport davon bauen.
Ja, hätte er damals ein Auto gehabt, hätte er sich sicherlich einen Carport gebaut. So ist es eine Waschmaschine geworden.
Ach so, ich dachte, drei BVB fahren.
Ja,
auf die Waschmaschine. Jetzt müssen wir ja auch noch auflösen, oder wer es ist? Nö, wir spielen es einfach.
Mats ab,
genau.
Ja. Wir befinden uns hier im Feuilleton der Zeit. Fast, oder?
Ja, das war ein Hass mit ihr Helden.
Geiler Song.
Ja, also irgendwie hatte der Bruder vom Bekannten von mir diese Platte und das war der Inbegriff der Punkband aus dem Ruhrpott. Das war die erste deutsche Punkband, die ich gehört habe. Ich war ja damals eigentlich schon ein bisschen Musiker so. Ich habe es gehört, habe gedacht, was ist das denn? Was ist das denn für eine Grütze? Das war meine erste Begegnung mit Hass. Aber irgendwie fand ich es dann auch geil. Mein erstes Punkkonzert war 1988 in der Zeche Karl, UK Subs und Hass. Und das war damals, glaube ich, das zweite Konzert nach der Reunion. Hass gab es ein paar Jahre nicht. Und da waren in die Zeche Karl passen 800 Leute, es waren 1500 da. Und davon waren 1400 wegen Hass da. So, das war einfach ein Riesending damals, ne? Ich stand da vor der Tür, das war ausverkauft, wir kamen nicht mehr rein. Ich bin da mit zwei Freunden mit Fahrrad hingefahren zur Zeche Karl, das waren irgendwie auch 15 Kilometer oder so. Total aufregende Aktion. Ja, dann haben wir gedacht, scheiße, ausverkauft, umsonst hingefahren. Dann fingen aber irgendwie vor uns irgendwelche Leute an, die Tür einzuwemsen. Das war dann natürlich unsere Eintrittskarte. Dann haben wir gedacht, geil. Da sind wir ja doch jetzt drin und dann sind wir da reingegangen und da ging es total ab. Da habe ich irgendwie Dinge gesehen auf meinem ersten Punk-Konzert, die ich danach tatsächlich in mittlerweile, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren oder so nicht mehr gesehen habe. Irgendwie da habe ich einen Typen gesehen, dem der Daumen abgetreten wurde im Pogo. Der saß in der Ecke in dem langen Gang in der Zeche und hielt irgendwie so einen Knochen vor sich. Das ist kein Scheiß jetzt, das stimmt wirklich. Und ich war total geflasht, hab gedacht, ey, was ist das hier los? Was ist hier los? Irgendwie geht es hier um Leben und Tod oder wie sieht das hier aus? So, ne? Dann war das Konzert, das war so maßlos überfüllt, davon wird noch heute in der Zeche Karl gesprochen. So. Die Eingeweihten, die haben dieses Konzert noch als Referenz für Chaos im Hinterkopf. Das war so maßlos überfüllt, dass der damalige Schlagzeuger von Hass irgendwann zum Mikrofon gegangen ist und eine Ansage gemacht hat, dass draußen Faschos sind, und alle mal eben rausrennen sollen. Im Nachhinein habe ich erfahren, woher diese Ansage kam. Weil dann sind nämlich alle rausgerannt. Draußen waren aber keine Faschos.
Und dann die Türen wieder
vernünftig dann zu. Nach einer halben Stunde ist die Hälfte wieder rein und danach waren die Türen wieder zu. Das war die Geschichte. Und ich war sichtlich beeindruckt von diesem Konzert und dem Drumherum. Und habe dann ein paar Jahre später bei Hass gespielt, Schlagzeug gespielt. Dann
später hast du ja auch viele Konzerte in der Zeche Karl selber organisiert.
Ja, ja. Ich habe also dieses Konzert, so über dieses Konzert habe ich mit ganz vielen Leuten danach noch gesprochen. Ob jetzt mit Hass, mit der Band, ne, oder mit Leuten von der Zeche Karl. Also irgendwie sind da Verbindungen fürs Leben geschlossen worden, so ohne dass ich es damals wusste. So, ne?
Wenn das kein Grund ist, in dem Soundtrack aufzutauchen. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Und
was wollte ich sagen? Auf jeden Fall habe ich dann hinterher halt von der Band, als ich dann bei Hass gespielt habe, erfahren, dass da irgendwie einer von den Veranstaltern die ganze Zeit am Bühnenrand stand und meinte, ey, hier geht nichts mehr, aufhören und so, ihr müsst euch was einfallen lassen, sonst gibt's hier Tote. Und die Idee dahinter war dann, draußen sind Faschos, rennt raus. Brillanter Einfall. Irgendwie, die Legenden reichen sich die Hand, also was da in der Zeche Karl jetzt so von der Belegschaft danach noch erzählt wurde über dieses Konzert, ist auch enorm. Ja, und die Platte Hass allein genügt nicht mehr, die lief halt bei meinen Kumpels und mir früher. Wir hatten da so durchwachsene Gefühle, wir fanden es total cool, aber auch grottenschlecht. So beides gleichzeitig. Und irgendwie hat es einen Reiz gehabt und dann wurde ich gefragt, irgendwie ein paar Jahre später, das war 3 Jahre später, so war ich dann 17 oder so, wurde ich gefragt, ob ich bei Hass spielen möchte, Schlagzeug spielen möchte. Das habe ich dann meinen Leuten erzählt. Und das war eine Mischung aus nee, echt? Und aus es war irgendwie, es war einfach Trash-Kultur für uns. Ja.
Weil, großartige Scheibe.
Und irgendwie ist es einfach eine wichtige Platte so. Und im Nachhinein, ich habe bis 2007 mit Unterbrechungen, also habe ich das ganze 15, 16 Jahre, glaube ich, habe ich irgendwie Hass als Band im Hinterkopf gehabt, aber mit langen Unterbrechungen. So mit allen Hochs und Tiefs so, ne? Und im Nachhinein ist es für mich eine Hammerband.
Mit dem Sänger Peter bist du noch heute noch sehr gut befreundet.
Mit Peter, oder? War ich in Spanien jetzt. Peter und ich sind, ist einer meiner liebsten Menschen. Ja.
Okay. Wollen wir einen Song weitergehen?
Was kommt denn jetzt?
Joe Jackson.
Joe Jackson. Da freut sich der Fratz, der auch im Chat ist.
Ja, on the radio.
Schieß ab.
Ja, der Alex hat sich hier gerade noch ein Bier aufgemacht.
Haben wir das noch gehört hier?
Ja, das hat man noch gehört.
Geil.
Und Stocki ist schon gespannt auf die Story zu Joe Jackson und das sind wir alle.
Die Story zu Joe Jackson ist total unspektakulär irgendwie. Das ist einfach, irgendwie lag mal so eine Joe Jackson-Platte bei meiner Schwester rum und die habe ich gehört. Das ist relativ lange her und seitdem finde ich Joe Jackson geil. Mittlerweile durch alle Phasen. Joe Jackson ist so ein Typ, der angefangen hat mit ja, New Wave, Punk, Rock. So, wenn, irgendwie war es ja dann doch so ein bisschen Punkrock. Dann irgendwie bis Weltmusik quasi alles mal durchgemacht hat. Also ein richtiger Musikertyp. Was ich früher irgendwie scheiße fand, mittlerweile verstehe ich sein komplettes Lebenswerk. Also ich habe mich da durchgearbeitet und kann diesen Typen einfach total nachvollziehen. So, da ist keine Saufstory dahinter, keine Fixstory, gar nichts. Einfach, ich find's geil.
Okay. Kurze Story, aber jetzt kommt der nächste Song, Hanoi Rocks. Wie ist die Story dazu?
Ja, ich glaube, die Hanoi Rocks ist für mich die Band, die mich am meisten aus jedem Tief holt. Das ist, wenn man Hanoi Rocks nicht kennt, Hanoi Rocks sind eine Glam-Punk-Band. Furchtbar schäbige Typen aus den 80ern, die sich total hochgestylt haben und Riesenhits geschrieben hat, als ewige Amateurband verschrien, nie großen Erfolg hatten, sich aufgelöst hatten, auflösen mussten, weil der Sänger von Mötley Crüe, Vince Neil, den Schlagzeuger von Hanoi Rocks totgefahren hat irgendwann nach einer Party. Also total ungerecht, der ganze Scheiß. Also Mötley Crüe sind Weltstars geworden, Hanoi Rocks haben sich aufgelöst. Aber die Geschichte der Hanoi Rocks und die Hits der Hanoi Rocks sind einfach ja für mich irgendwie Sonnenschein, Drogen und gutes Gefühl.
Hallo, hallo, hallöchen.
Hallo. Ja, wir sind hier immer noch mit dem Soundtrack von
ja, den,
Alex Schwer.
Den Mix gibt es ab 14. September über Universal als Mix-CD auch.
Auf KTEL!
Genau, und den wird es auch beim nächsten Rodeo zu kaufen geben.
Genau,
am Merch.
Am Dixi-Klos.
Genau, und da können wir auch direkt die Frage vom Stocki einspielen. Wer denn dein liebster Wunschgast beim Rodeo wäre?
Boah, mein liebster Wunschgast beim Rodeo. Ich habe, jetzt um mal hier totale Internas auszuplaudern, ich habe
Da wir keine Hörer haben, ist das egal.
Genau. Ich habe für nächstes Jahr hatte ich alles auf eine Karte gesetzt für eine Black Flag Reunion, weil es gab Gerüchte, dass Black Flag mit Henry Rollins und Greg Ginn proben. Das hat stattgefunden. Die haben geprobt für ein Konzert, für ein Benefizkonzert für irgendeinen verunglückten Bekannten von denen. Und das wusste ich über meinen Kumpel Robert, der, wovon ich vorhin erzählt habe, der mit Jello Biafra da unterwegs ist. Der ist halt in diesen Ami-Punk-Kreisen sehr drin. Der hatte da Internas. Da habe ich mir ein paar Wochen den Arsch für aufgerissen mit Robert zusammen. Also wir haben quasi versucht, das Ding irgendwie...
Ja, Rollins wird sich da nicht ausschlachten.
Habe ich auch immer gedacht. Aber diese Gerüchte sind durchgedrungen. Ne? Und das wäre jetzt fürs Ruhrpott-Rodeo halt ja total geil gewesen. Wenn ich jetzt... was weiß ich, Bands, von denen ich träume beim Ruhrpott-Rodeo, da macht ja jetzt keinen Sinn, da irgendwie von ABBA zu träumen. Das ist ja Quatsch jetzt. Also realistisch passende Bands wäre es jetzt Black Flag gewesen. Als für mich jetzt Hammer. Wahrscheinlich sind Rancid eine viel größere Band aktuell.
Ja, es ging ja um deinen...
Aber für mich wäre halt gewesen, wenn ich zu Hause so ein Plakat hätte, Ruhrpott-Rodeo, wo oben Black Flag und darunter dann so erste Deutschland- oder einzige Deutschland-Show seit wie vielen Jahren? Weiß nicht, 20 Jahren oder so? 18 Jahren? 87, ja. Dann, das wäre für mich der Hammer gewesen. Allerdings, eine Hammermeldung wäre noch geiler. Und zwar Dead Kennedys in Originalbesetzung mit Alex Schwers am Schlagzeug.
Dann wäre es tatsächlich eine Originalbesetzung.
Dann würde ich auch kommen.
Ja, auf jeden Fall. Aber also das wäre für mich die Oberhammer-Meldung.
Okay, wir warten drauf. Wir sind ja alle bei Facebook, insofern kriegen wir es dann mit.
Aber Bad Brains spielen.
In Originalbesetzung. Sogar. Ja, ist auch geil. Ist für mich auch geil.
Hast du denn schon die Verträge bekommen? Wie viel Heroin wird gewünscht für HR?
Ja, der war ja in letzter Zeit so schon auch neben der Spur. Das letzte Bad Brains Konzert war 2007 in Deutschland, in einer Live Music Hall. Da haben sie verkackt. Ich habe aber Infos und Berichte, dass die in letzter Zeit ganz gut sind, dass die relativ frisch sind. Also die Saltos macht er nicht mehr, ne? Aber dass da auf jeden Fall wieder Energie im Spiel ist. So, deswegen habe ich die auch gebucht. Das wird schon ganz gut. Aber hier, zu der Band, die wir gerade gehört haben noch, ne?
Ja.
Used to Abuse. Nicht gerade so bekannt oder so, aber ganz wichtige Band für mich. Used to Abuse war so vor 10 Jahren eine Band, mit der ich viel unterwegs war. Eine Regensburger Rockband. Da war ich gerade Vater. Und hab gedacht so, ja, jetzt geht das hier los mit den Windeln und so. War es das jetzt mit dem Rock'n'Roll und so? Und dann kam Used to Abuse. Da habe ich irgendwie Konzerte organisiert und habe die einfach geliebt. Und hatte den Ausgleich zu diesem jungen Familiendasein mit Pipi AA Show und allem drum und dran. Und das war sehr prägend. Used to Abuse. Hammer. Wichtige Band.
Okay, nächste wichtige Band auf deiner Liste sind Chefdenker, meine Heimat, die Erde.
Ja, jetzt kommt, also da muss ich jetzt mal dazu sagen, ich glaube, jetzt kommt so eine Serie von so Bands wirklich aus meinem persönlichen Umfeld. Die Used to Abuse haben mir nochmal einen richtigen Kick gebracht. Das sind ja jetzt so Bands halt, mit denen ich persönlich rumgehangen bin und viel rumgefahren bin. Ne? Und ein paar Jahre später ist mir eine selbstgebrannte CD von Chefdenker zugespielt worden. Und da habe ich reingehört und habe gedacht, was ist das? Das war so ein Zeitpunkt, wo ich Deutschpunk total abgeschrieben hatte. Für mich persönlich. So, weil einfach nichts mehr passiert ist. So textlich, inhaltlich, musikalisch. Das war einfach ein festgefahrenes Ding. Und da kam Chefdenker mit ihren wahnsinnig brillanten Texten, ihren Gitarren-Soli und so. Und ich habe echt gedacht, was ist das?
3:03 ist der Song. In 3 Minuten...
Das hören wir jetzt. Mein lieber Herr Gesangsverein, was für ein Gedudel.
Ja, aber ohne Gesangsverein, instrumental. 10 Minuten.
Du hast gerade gesagt, du hast auch mal in einer Jazz-Rock-Band gespielt. Also, was ist, wo liegen denn für dich als Musiker, als Schlagzeuger die Ansprüche, Punkrock zu machen oder in so einer Band zu spielen? Was ist, wo sind die Vorzüge, wo sind die Unterschiede oder was macht das eine an sich so besonders?
Ich habe das gar nicht so. Diese Ansprüche, verschiedene Ansprüche oder so, habe ich irgendwie so nicht. Das ist, ja, so eine Jazzrock-Geschichte ist auch, das ist ja alles intensive Musik, ne? Das ist ja kein Gezumpel, so ein bisschen so vor sich hin oder so. Das ist alles energetische Musik. Und das kann für mich ein ähnliches Gefühl sein, so eine Musik zu machen, wie bei Slime Schlagzeug zu spielen. Slime ist auch nicht straight. Das ist auch Gewirbel.
Aber dann so. Macht er jetzt keine 10-Minuten-Stücke.
Nee, aber das sind dann halt drei hintereinander, ergeben dann eins davon so, ne? aber nur vom Gefühl als Drummer mache ich da keine großen Unterschiede. So, ich finde, es macht einfach Spaß. So, und der einzige Unterschied ist vielleicht, einen Song zu spielen, dem man zuhört, wo man versucht, irgendwie dem Song gerecht zu werden, oder ein Stück zu spielen, wo man gerade versucht, dem Schlagzeug gerecht zu werden.
Aber gibt es, wo du ja auch schon so in so vielen Bands gespielt hast oder auch aktuell spielst, ob Mimis, Eisenpimmel, Slime, wer auch immer, gibt es noch eine Schlagzeugeraufgabe, wo du gerne mal reinwachsen würdest, vielleicht in einer Reggae-Band oder in einer Bebop-Jazz-Band oder hast du da einen Traum?
Ich war letzte Woche bei Lady Gaga in Köln. Und die hatte so eine riesen Burg aufgebaut in der Lanxess Arena. Also richtig so ein riesen Ding mit zwei so Flügeln, die sich automatisch geöffnet haben. Und oben in dem linken Flügel, in dem Kerker, saß der Schlagzeuger. Der ist dann halt so gefahren über die Bühne mit diesem Burgturm. Hat sich geöffnet. Da habe ich gedacht, das ist doch mal ein Traum. So, das ist... ja, und dann... Eigentlich mein Riesentraum wäre es, da zu spielen und dann während dieser Burgflügel sich öffnet, aufs Klo zu müssen. Und dann
das fährt er von der anderen Seite rein.
Ja, und dann und irgendwie du kannst dann rübersteigen.
Aufstehen und dann irgendwie da runterpissen, zum Beispiel. Das ist ein Traum, den ich habe. Ein Riesentraum. Nein, aber sowas, ich finde sowas geil. Also so eine Riesenburg, die sich so bewegt. Und ansonsten hat man eigentlich nicht gemerkt, dass da eine Band gespielt hat. Das war scheißegal. Ja, aber musikalisch, jetzt muss mal ganz ernst.
Aber in dem Bereich ist Lady Gaga ja auch relativ einzigartig, was es heißt, irgendwie Fantastereien auf die Bühne zu bringen. So, ne?
Aber ich fand es eigentlich so, alles in allem war es recht öde. Die ist dann irgendwie mit einem weißen Schimmel auf die Bühne gekommen, dann einmal mit dem Pferd über die Bühne geritten und dann und hier nochmal und da nochmal Kostümchen und nochmal, aber eigentlich war es relativ öde. Ich hatte mir mehr erhofft.
Aber das ist ja so ähnlich wie in dem Witz, wo Paul Schockemühle in Münster einen neuen Blumenladen aufgemacht hat. Aha. Da kommt eine Frau rein und fragt, haben Sie mal geritten?
So, ja, um okay. 23.22 Uhr kann man auch mal
ein Witzchen erzählen,
ja,
was?
Klar. Das ist ja normalerweise hier bei Punkrockers Radio die Witzstunde. Die fängt ja immer um pünktlich 23.22 Uhr an.
Okay, also der gespielte Witz?
War das jetzt genau richtig? Und wir haben überzogen. Also ich meine, Thomas Gottschalk, der macht es nicht mehr. Und ich.
Sitzt die nächste Sendung noch nicht in den Startlöchern dann?
Oder? Nö, es gibt keine nächste Sendung heute.
Doch. Mit Thomas Gottschalk schon.
Der kommt danach. Thomas Gottschalk gleich im Anschluss hier bei Punkrockers Radio. Der muss noch ein bisschen sich gedulden, weil wir hier noch sitzen mit dem Alex Schwers. Und wir haben gut 2 Stunden hier schon rumgebracht, haben das ein oder andere Bier getrunken,
haben
wunderbare Songs gehört. Nicht alle waren Punkrock, aber scheiß der Hund drauf. Punkrock ist das, was Punks hören und insofern... freue ich mich, dass wir mal ein bisschen was erfahren haben über dein Leben und wie du so geworden bist, wie du bist.
Ja, war nett hier. Ne?
Und wir haben jetzt hier noch einen Song aus deiner Playlist, 2 haben wir weggelassen, weil es einfach zu lang geworden wäre, weil wir zu viel gequatscht haben. Also bei der nächsten Soundtrack of My Life Sendung machen wir nur 15 Songs, dann kommen wir in 2 Stunden hin. Und als letzten Song habe ich hier noch Yaya the Cat.
Ja, das ist, Jaya the Cat ist die dritte Band aus dieser Liste aus meinem persönlichen Umfeld. Also wie jetzt schon Chefdenker und Used to Abuse. Ich habe Jaya the Cat vor ein paar Jahren gesehen in Holland auf einem Festival als Aftershow-Band, war total besoffen und da spielte diese Band und ich war mit ein paar Kumpels da, hab mir einen gesoffen. Und irgendwann habe ich so im Hintergrund so gehört, ey, was sind das, lass mal da hingehen, lass mal die Band gucken. Und bin dann irgendwie echt durchgedreht, weil das so geil war, weil die einfach live der Hammer. Wo kommt die Band her? Die sind aus Boston, sind aber nach Amsterdam gezogen, die wohnen in Amsterdam. Und dann habe ich die quasi für meine nächsten 5-6 Festivals direkt auf einen Schlag verpflichtet, weil ich wirklich geflasht war in dem Moment, das passiert mir nicht so oft. Und habe gedacht, komm, Nägel mit Köppen, das muss er jetzt irgendwie erstmal hier nach vorne bringen mit so Featuren. Und die haben jetzt vor 3 Wochen eine neue CD rausgebracht und der Song, der jetzt kommt, ist der Song, den ich seit Tagen irgendwie immer wieder zurück mache und rauf und runter höre, weil ich finde es irgendwie geil. Ist einfach geil.
Ja, und den hören wir jetzt. Thank You heißt der Song und wir kommen nach
dem. Ist auch der letzte von der neuen Jaya the Cat Platte. Passt vor allen Dingen als letzter Song jetzt hier so.
Genau, und wir kommen gleich nochmal wieder, verabschieden uns noch gebührend und jetzt hören wir erstmal Jaya the Cat, Thank You.
Ich finde den Song Hammer, ist mein aktueller Hit.
Definitiv.
Wir hören gleich auf dem Weg nach Hause auch noch 5-mal.
Die spielen uns am Samstag in Herne.
Ja.
Bei den Falken, bei irgendeinem Festival gegen rechts. Also lohnt sich hinzugehen?
Hin.
Wo kann man das sehen, wo das Konzert genau stattfindet?
Wahrscheinlich auf der Jaya the Cat Homepage.
Dann ja, die hatten es gepostet bei Facebook. Also ja. Im Giesenbergpark, hinter der Halle. Samstag ab 17 Uhr geht das da los.
Ich habe noch ein kleines Anliegen, bevor wir uns hier verabschieden. Und zwar war das hier total nett und so. Und so ein Radio zu betreiben hier, das kostet auch ein bisschen Geld und da gibt es die Möglichkeit, einen kleinen Markt zu überweisen auf der Homepage, ne?
Vom Punk Rockers Radio. Über die Homepage einfach.
Genau. Damit das irgendwie hier weiterlaufen kann.
Genau, damit wir weiterhin so angenehme, freundliche Gäste haben können wie den Alex.
Da geht es nicht um große Summen, da hilft jeder Fünfer und
genau.
Ja. So dass wir hier noch ein Bierchen trinken können. mach das. Das lohnt sich.
Genau, es war ein sehr, sehr schöner Abend. Ich bedanke mich bei meinem Gast und bei meinem Co-Moderator. Großes Kino. Auch. Ich hoffe, wir werden noch den einen oder anderen Soundtrack of My Life hier senden können mit anderen guten Leuten. Und jetzt sind wir fertig. Wir sind quasi durch und deswegen kommt jetzt auch Pesco mit Ich bin da mal durch. Vielen Dank.
Dank euch. Tschüss.
Ciao.